So, hallo. Fangen wir doch ganz anders an. Stell du dich doch erstmal vor und wer eigentlich die Band ist, für die du da am Singen bist.
Okay. Ich bin der Sascha, man nennt mich auch Captain Cooper. Ich bin der Sänger der Crossover-Folkband Punch and Judy. Wir machen seit bereits jetzt 13 Jahren unseren Crossover-Folk. Ist eine Mischung aus Folk, Rock, Metal-Einschlag. Ja, damit man uns nicht in eine Schublade stecken kann, haben wir uns unsere eigene gemacht, ja.
Okay, dann saß ich mit meiner Plattenkritik ja gar nicht so falsch. Ich denke mal, die hast du ja auch gelesen.
Ja.
Ich habe nämlich auch die ganze Zeit überlegt, was macht ihr da? Wie kommt man auf so eine Mischung?
Da müssten wir jetzt eigentlich die Ute fragen und den Chris Arndt, die beiden Gründer von Punch and Judy. Punch and Judy ist zunächst ein Nebenprojekt gewesen. Nebenprojekt ihrer ursprünglichen Band Cash on Delivery. Und die Songs, beziehungsweise die Songs, die sie gemacht haben, woraus später Punch and Judy wurde, die passten nicht so ganz zu der Band Cash on Delivery. Ja, wie kam sie darauf? Ute hatte immer schon Affinität zu Folk-Songs, zum Folk. Ist ja auch eine interessante Szene. Ich mag selbst den Mix auch ganz gerne. Harte Gitarren, schöne Melodien drüber. Das ist so eine Entwicklung, ich glaube, darüber macht man sich dann auch nicht so wirklich viele Gedanken. Es entsteht einfach und wir lassen es einfach laufen.
Beim Folk denke ich jetzt eher ja von der Kostümierung her an andere Sachen. Wie kamst du denn dann zum Piraten-Image?
Ja, ist interessant, ja. Ist merkwürdig. Wir hatten, als wir uns so ein bisschen piratös gekleidet haben oder als wir damit anfingen, eigentlich nur eine Piratennummer. Das war die Grace O'Malley. Wir hatten uns Gedanken gemacht, wie wir uns präsentieren können auf der Bühne. So kam es irgendwie. Irgendwann war ich der Captain, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Man hält uns teilweise ja auch für eine Piratenband, wobei wir das ja eigentlich verneinen müssen. Manche halten uns auch für eine Mittelalterband. So hundertprozentig da in der Szene sehe ich uns auch nicht, auch wenn wir regelmäßig auf Mittelalter-Festivals spielen. Ist vielleicht ein Vorteil, wenn man musikalisch auch breit aufgestellt ist, dass man dann sowohl auf diesen Festivals als auch auf anderen Festivals spielen kann, wo die Genres schon so ein bisschen anders sind.
Okay, du hast jetzt den Vorteil, dass man eben auf vielen Sachen spielen kann, aber ich sehe eigentlich auch so einen Nachteil, weil irgendwo seid ihr ja eigentlich nirgendwo zu Hause und ja, man redet eben von den Szenegrößen, da könnt ihr ja eigentlich nie zu aufsteigen, selbst wenn ihr das mal wolltet, weil zu welcher Szene würdet ihr dann gehören?
Naja gut, wir nehmen es ja jetzt so hin, so wie man uns auch wahrnimmt, meinetwegen auch im Mittelalterbereich. Einige Melodien, die wir spielen, sind ja auch da anzusiedeln. Meinetwegen kann man uns Mittelalterband nennen. Ich selber persönlich halte uns für eine Rockband, für eine klassische Rockband mit dem Leadinstrument Akkordeon.
Okay, dann, wo du die Texte schon ansprichst und eure Musik. Ja, Mittelalter. Ja, irgendwo sind die Einschläge da. Was mir so auffiel, war zumindest auf dem neuen Album sehr viele Märchen, ja noch nicht mal umgedichtet, sondern so präsentiert, dass sie, wie ich mal meine, den ursprünglichen Charakter wieder haben, also den eher bösen, fiesen Charakter. Habt ihr da extra nachgesucht nach sowas oder kam das einfach so aus dem Bauch raus?
Da müssten wir eigentlich den Andreas fragen, denn die Songs, Mein Kind beispielsweise oder Tanz, die stammen aus seiner Feder. Er hat zusammen diese Songs mit seinem Bruder Christian geschrieben. Die beiden hatten, ich glaube 2010 war es, ein Projekt gegründet unter dem Namen Butzemann. Und diese Platte, Märchen hieß die, behandelte durchweg nur bekannte alte Märchen. Und da haben sie auch den Fokus auf wirklich diesen bösen Aspekt gelegt. Uns kam es zugute, dass Andreas dazugestoßen ist, weil die Songs echt tatsächlich wirklich wie die Faust aufs Auge zu uns passen.
Ja, gerade Tanz ist ja eigentlich so ein Paradebeispiel, wie ich finde, weil Ich habe mit zwei Leuten drüber gesprochen, die sagten, ja, wie kann man so ein schönes Märchen so böse machen? Da habe ich dann nur gesagt, Leute, habt das Märchen eigentlich mal zu Ende gelesen? War das jetzt eigentlich Absicht, nur diesen Teil daraus zu nehmen?
Ja, genau, weil es um diesen bösen Aspekt ging. Denn im Grunde ist ja Schneewittchen ja auch total fies in dem Falle. Das Ende dieses Märchens, als die Hexe sich zu Tode tanzen muss, das fällt ja häufig komplett weg, wenn das Märchen erzählt wird. Und daher finde ich es umso wichtiger, gerade diesen Part auch aufzugreifen.
Okay, wenn wir bei solchen Märchen sind, meinst du diese, ich nenne es mal weichgespülte Märchenversion, die es heute gibt, schadet ihr? Sollte man wirklich mal wieder diese Originale rausholen oder würden die einfach dem Jugendschutz zum Opfer fallen heutzutage?
Ja, könnte sein. Ich meine, die Märchen sind ja alle durchweg prinzipiell sehr böse. Ja, ich würde sie nach wie vor so erzählen, so wie sie geschrieben wurden. Die Märchen hatten ja auch alle eine gewisse Intention. Ich würde sie nicht so gerne weichspülen. Muss man überlegen. Ich meine, wenn man die Märchen den Kindern erzählt, die halt noch ein bisschen jünger sind, kann man ja vielleicht die ganz bösen Aspekte rauslassen und später die Kinder ans Original ranführen.
Okay, ein anderer Aspekt von diesen Texten ist ja, das geht ja teilweise wirklich tief in die Sozialkritik rein. Das fiel mir auf dem neuen Album so auf. Deswegen habe ich euch halt auch diesen Punk-Attribut direkt aus dem Bauch rausgegeben. Ja, wollt ihr so rüberkommen oder war das nur der Nebenaspekt, weil die Texte eh schon so waren? Also sprich als, ja, wie soll man sagen, sozialkritische oder hinweisende Punkband letztendlich.
Sozialkritik. Was ist dir da konkret aufgefallen?
Naja, so wie ihr zum Beispiel bei Tanz des Schneewittchen, das war ja dann doch eher, dass man so gezeigt hat, ja, das eher ich-bezogene und diese Freude, andere Leute zu quälen. Mhm. Okay, wie gesagt, kam ja aus diesem Märchen raus, wirklich diese Rache mal auszuleben, dass der Schwache dann doch mal den Starken besiegen konnte. Und so in etwa schimmerte das halt auch in anderen Texten mit durch und nicht nur in diesen Märchentexten, die ihr da drauf habt. Mhm. Und ja, das ist ja dann schon eher so wirklich wieder diese Punk-Richtung. Mhm. Auch so dieses Auflehnen gegen die Obrigkeit. Ich meine, dieses Störtebecker-Lied und solche Attitüden, die sind ja nur auch nicht von unbekannt, ne?
Richtig. Ja, diese Sozialkritik oder diesen Aspekt der Sozialkritik, ich würde mal sagen, der ist jetzt nicht im Vordergrund, wenn die Texte entstehen. Es schwingt mit Sicherheit immer mit. Man hat ja nicht umsonst eine Intention, einen Text zu schreiben. Bei uns ist es halt ziemlich schwierig, das auf einen Punkt zu bringen, weil wir ja alle Songs schreiben. Na, sowohl Ute als auch Andreas, ich auch, ich meine im Grunde jeder, hat ja songwriting-mäßig zu dem Album beigetragen. Und ich denke, jeder hat eine andere Intention. Dennoch fügt es sich zu einem guten Ganzen zusammen. Meiner Meinung nach ist es natürlich immer wichtig, auch sozialkritische Aspekte mit reinzubringen. Ist ja nicht hier, wie soll ich das sagen? Man kann ja gerne auch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, natürlich. Ja.
Okay, das ist mir, jetzt muss ich zugeben, ich habe noch nicht alle eure Lieder hören können. Was mir so aufgefallen ist, für eine Mittelalterband, die ihr ja eigentlich nicht seid, richtig, vielleicht ist das auch der Grund, verdammt wenig Partylieder und trotzdem Riesenstimmung auf den Konzerten. Ja, kannst du das irgendwie erklären, wie sowas zustande kommt? Weil manchmal passt auch irgendwie die Reaktion der Fans nicht ganz zu dem, was ihr da oben gerade macht, finde ich. Also jetzt nicht negativ gesehen, aber die Fans feiern einfach, während ich finde eigentlich bei diesem Lied, ja, sollte man ein bisschen zurückhaltender sein. Also so vom Text und vom Gestus her, aber ist ja schön. Wie kommt sowas zustande?
Ich denke mal, weil wir Spaß daran haben. Weil wir wirklich Spaß an dem haben, was wir da machen. Sobald die Show losgeht, weiß nicht, ist halt so, als wenn der Motor anspringt. Das ist ja so Nehmen und Geben. Bei uns auf der Bühne ist ein hohes Maß an Energie. Das geben wir runter und das kriegen wir auch wieder zurück. Das ist ja wie so ein Wechselspiel und das schaukelt sich dann hoch. Das kann für mich nur der einzige Grund sein. Denn wir sehen uns tatsächlich auch als meinetwegen Partyband, ja. Denn ist völlig wurscht, ob wir jetzt vor wenig Leuten spielen oder vor ein paar Hunderten auf oder Tausenden auf Festivals. Die Stimmung ist immer da. Und die ist dann tatsächlich nicht immer speziell auf irgendeinen Song bezogen, denn es läuft durch. Die Party läuft durch. Ist eine gute Frage, finde ich sehr interessant, ja. Habe ich mir nur keine Gedanken drüber gemacht. Ja, weil wir auch total froh darüber sind, dass es halt echt so läuft. Jedes Konzert ist ein Ereignis, ja.
Ja, ich meine, ihr singt halt davon, dass den Leuten halt der Kopf mal abgeschlagen wird und trotzdem feiern die Leute halt weiter. Das ist halt schon,
ja. Ja, gut, ja. Gut, ist halt so, ist dein Leben auch.
Ja. Dafür habt ihr natürlich nicht das Problem wie einige andere Bands, wo die Fans teilweise auch nur wegen einem einzigen Lied hinkommen. Mhm. Und ich habe das mal bei einem Subway to Sally Konzert. Die waren die ganze Zeit dieses Räuberlied am Singen. Mhm. Und das eine Stunde lang, während die Band da oben gespielt hat. Also ich meine, das muss doch dann irgendwo frustrierend sein.
Ja.
Und den, da habt ihr den Vorteil, okay, Chaosrahmen wollten sie alle hören, aber sie haben sich die ganze Zeit gesungen. Mhm. Seid ihr da über sowas dann auch froh?
Ach ja, ich denke mal, wo wir jetzt gerade bei dem Thema Chaosrahmen sind, wenn die Chaosrahmen vor Ort dann auch ihr Lied fordern, ne, ein Lied, was wir denen gewidmet haben, dann hören wir das total gerne. Und wenn wir es an irgendeiner Stelle im Set eingeplant haben, aber die Forderung kommt schon früher, dann, ja, ist das, sagen wir mal, meinetwegen ungünstig, könnte man denken, finde ich aber nicht, denn irgendwann wird der Song ja gespielt, passiert auch manchmal, dass wir den Song dann ein bisschen mehr nach vorne nehmen. ja, nein, stören tut's mich persönlich gar nicht. Aber da muss man jeden Einzelnen fragen. Fakt ist, wir sind immer dankbar, wenn die Chaosrahmen da sind und deswegen haben sie auch ihr gutes Recht, das Lied zu fordern, klar. Wenn sie jetzt, während wir andere Stücke spielen, durchweg diesen Song singen würden, ja, das wird nicht passen, klar.
Ja, aber das hast du eben, wie gesagt, jetzt nicht nur, was soll ich sagen, sondern auch bei anderen Bands. Mhm. Das ist zumindest eine Gruppe immer so und da sag ich immer, Leute, hey, die haben hier 2 Stunden Show geplant. Mhm. Apropos Show geplant, gestern war ja eure Release-Party. War die so, wie sie ablief, geplant? Weil ich hatte irgendwie so den Eindruck, wer jetzt nicht falsch verstehen, aber das Konzert ging irgendwie erst los, nachdem ihr eigentlich aufhören wolltet. Also sprich, wo ihr die erste Zugabe gefordert habt, danach ging es dann erst so richtig zur Sache. Mhm. Und ja, ich hatte auch den Eindruck, das war ungefähr genauso lang wie der eigentliche Konzertpart. War das so geplant oder kam es einfach aus der Stimmung raus?
Das kam aus der Stimmung raus, ja. Ja gut, wir mussten gestern ein bisschen umdisponieren. Wir mussten ein bisschen anders planen, weil wir natürlich gedacht haben, als das Publikum beim Immortal-Song noch gesummt hat, dass es dann irgendwann übergehen wird zu den Zugaberufen. Völlig wurscht. Dann haben wir das Konzert eben weitergeführt und hatten dann später nochmal die Gelegenheit, das zu genießen. Allerdings, das, was du gerade meinst, dass ab dem Zugabenblock dann die Stimmung nochmal richtig kochte, das ist nicht geplant gewesen, nein. Das ist die Energie gewesen, denke ich mal,
ja. Ja, das hat man auch bei euch irgendwo so gesehen. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ihr im ersten Teil, wenn ich das richtig gesehen habe, eigentlich nur neue Sachen gespielt habt. Ich glaube, bis auf 1-2 Lieder.
Ja,
okay, war ja auch eine Release-Party letztendlich. Mhm. Gut, da habe ich mir so gedacht, okay, haben sie noch nicht so auf live zusammen so gespielt, wie es war. Aber danach, vielleicht kam es auch eben, weil die einfach nicht aufgehört haben. Weil auch bei euch, das ging einfach so, jetzt geht's richtig los.
Ja. Ich hatte mich, und ich denke mal die anderen auch, die ganze Zeit so gefühlt, dass es halt schon richtig im Gang ist. War ja auch so. Ich meine, von vornherein war die Stimmung ja echt bombig. Ich habe es jetzt, weiß ich nicht, gar nicht so empfunden, dass es speziell jetzt ab dem Zugabenblock dann nochmal so einen Schub gab. Im Grunde ist ja auch so ein Konzert, gerade gestern, ne, wenn man dann wirklich so ein großes Ereignis feiert, ist ja im Grunde wie so ein Rausch. Die 2 Stunden werden einem ja gar nicht so bewusst in dem Moment. Das fliegt ja so dahin. Ne? Deswegen kann ich es gar nicht so differenziert betrachten.
Mhm. Nein, also nicht, dass wir uns falsch verstehen. Auch der erste Teil war klasse, super, aber du hast halt doch gemerkt, da kam noch mal irgendwas. Aber wie gesagt, ich schieb's einfach darauf, das eine waren halt so die neuen, das war bei euch noch nicht so. Die Sachen, die man seit 10 Jahren spielt, logischerweise, na gut, bei den Fans natürlich auch noch nicht alles drin. Aber war lustig zu sehen. Und ja gut, hinterher ist es ja auch kaum einer nach Hause gegangen. Die wollen ja irgendwie alle noch mit euch mitfeiern. Okay. Ja, ich musste dann leider nach Hause. Wie war denn anschließend die Party noch? Oder wurde es dann wirklich so ein bisschen gestört durch den Abbau?
Ja, leider schon, ja. Also wir waren ja gegen 10 Uhr fertig und um 11 Uhr ging dann wieder die Disco los. Das heißt, wir mussten direkt nach der Show abbauen, einladen. Und dann konnten wir nur hoffen, dass die Leute auch noch alle da bleiben. Ist zum Glück so gewesen. Nur wir hätten uns gefreut, dass wir direkt nach der Show nochmal ins Publikum gehen, mit den Leuten quasseln und dann in Ruhe nachher abbauen. Aber ja, die Umstände, die haben es nicht möglich gemacht.
Ja gut, sie haben euch aber auch nicht wirklich abbauen lassen am Anfang.
Ja, das ist richtig. Ja, verstehe ich ja auch. Dann muss man leider Gespräche so ein bisschen abkürzen, darauf hinweisen, dass man ein bisschen arbeitet. Natürlich wollen die Leute dann noch Autogramme auf den CDs haben und an dies und jenes erzählen. Das mache ich total gerne. Deswegen ärgert es mich ein bisschen, dass wir jetzt nicht noch länger mit den Leuten reden konnten. Nachher, als wir dann im Café saßen, in der Matrix, hat man dann eine schöne, gemütliche Atmosphäre und konnte man ein oder andere Gespräch führen. Ja.
Ja, wir haben ja die ganze Zeit über die neue Platte geredet. Mhm. Dann erzähl du doch nochmal was dazu. Worum geht's und warum sollen die Leute sie kaufen?
Ja. Die Platte ist ein gelungener Mix aus verschiedenen Stilen. Durch die Songs, die Andreas und sein Bruder Christian mit reingebracht haben, speziell Mein Kind und Tanz, haben wir eine gewisse Härte. Man redet ja heute von neuer deutscher Härte. Das passt, glaube ich, ganz gut. Haben jetzt mit auf der Platte. Passt deswegen ganz gut, weil wir auf dem letzten Album Crossing Over schon diese Richtung eingeschlagen haben mit dem Song Störtebecker. Ich persönlich freue mich sehr darüber, auch wenn ich gerne schöne, klare Melodien singe. Aber auch mal eine andere Seite zu zeigen, gerade wenn man auf der Bühne darstellt, eine Figur zu spielen oder zu verkörpern, das macht mir sehr viel Spaß und das funktioniert sehr gut bei Mein Kind und natürlich auch Tanz. Ja, ein anderer Song, der noch aus der Feder der Brüder Bagel stammt, ist halt Steh auf, was auch super passt. Das ist ja so als muss es so sein, weil wir auf dem letzten Album mit dem Störtebecker das Thema ja schon mal aufgegriffen haben. Und Steh auf behandelt die letzten Minuten im Leben des Klaus Störtebecker. Das kann man fast wie eine Fortsetzung sehen. So viel dazu, zu diesen harten Stücken. Weshalb ist Rum Soda im Punch noch interessant? Weil wir astreine, wirklich tanzbare Folknummern haben, die voll nach vorne gehen. Die stammen dann eher so aus der Feder von Ute. Weshalb muss man Rum Soda im Punch kaufen? Da gibt's noch einen Grund. Wir haben dem Song Koboldkönig, eine Menge zu verdanken. Wir werden auch ständig mit ihm identifiziert und der darf ja auch auf keinem Konzert fehlen. Nächstes Jahr, wenn man jetzt vom Jahr der Veröffentlichung ausgeht, wird der Koboldkönig 10 Jahre alt und wir haben uns gedacht, die Geschichte muss weitererzählt werden. Da wird auch noch ein bisschen was folgen. Und diese Fortsetzung ist auch auf Rum Soda im Punch enthalten. Der Song Böses Erwachen. Generell, um das nochmal alles zusammenzufassen, ist Rum Soda and Punch ein echt gelungener Mix aus so vielen verschiedenen Stilen, thematisch auch, nicht jetzt nur stilistisch, auch thematisch, was die Geschichten anbelangt, weil wir da Märchen aufgreifen, eigene Märchen erzählen, in der Geschichte rumkramen. Das sind alles Geschichten. Wir haben uns immer schon als Geschichtenerzähler empfunden. Ja.
Ja gut, einen Punkt hast du jetzt schlicht vergessen, weil ihr einfach eine gute Band seid. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wie du schon sagtest, ihr seid ja auch seit gut 10 Jahren im Geschäft. Du hast gestern auf der Party angekündigt, es wird demnächst ein paar Konzerte geben. Gibt es eine richtige Tour oder seid ihr da noch nicht so fertig mit der Planung?
Da müssten wir die Ute fragen, die kümmert sich dann so ums Booking. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Termine alle schon bestätigt sind fürs nächste Jahr. Wir werden zum Jahreswechsel die Termine veröffentlichen. Und dann schauen wir mal, was wir bis dahin zusammengekriegt haben. Kann ich jetzt leider noch gar nicht so viel zu sagen. Ich könnte mal die Ute eben anrufen.
Ja, das kann man natürlich dann gleich mal tun. Okay, dann sind wir ja eigentlich, würde ich sagen, haben wir alles abgearbeitet, wer ihr seid, warum ihr seid, was ihr macht. Das heißt, unsere Zuschauer und Leser sind ja dann bestens informiert. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, was noch bekannt gegeben werden muss über euch?
Mm. Der Akustik-Gig mit dem Silent Punch im Planetarium Recklinghausen am 16.12. für die Leute, die das schon mitbekommen haben, muss leider ausfallen, weil die Umbauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Ja. Das wird dann nächstes Jahr stattfinden. Was gibt's noch Wichtiges zu erzählen? Genau, geht auf punch-n-judy.com, besucht uns auf Facebook, gebt uns einen Daumen, wenn ihr das bisher noch nicht getan habt. Ja, und ich würde sagen, habt viel Spaß mit Rum Soda and Punch.
Gut, das kann man so nur unterstreichen und ich danke dir für die Zeit, die du genommen hast. Ich danke dir nicht.